ARD. Sprechen wir über Mord. Ein Mörder will berühmt werden. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und hallo, Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord. Gerade hätte ich fast gesagt, Mr. Fischer, Thomas Strafrecht, aber irgendwie sind das doch alles Gattungsbegriffe, oder?
Hallo, Herr Schmidt, ich überlege, ob ich Ihre Frage verstehe. Ja, mag sein, ja.
Also ich schwenke auf das Mr. Strafrecht Thomas Fischer zurück. Bevor wir mit dem heutigen Fall anfangen, der ja in seinem Sachverhalt ganz schön durchgeknallt ist und wahrscheinlich den Albträumen von vielen ängstlichen Mitmenschen entspricht, habe ich noch einen kleinen Nachtrag zu unserem diesjährigen Auftritt auf dem SWR Podcast Festival. Denn dort in Mannheim in der alten Feuerwache war auch der angehende Jurist und passionierte Bahnreisende Joschka Franz Gerstein, der in Freiburg studiert und der uns nach der Veranstaltung eine nette E-Mail geschrieben hat, auf die ich jetzt reagieren möchte. Und Wunder der Technik, er ist am Telefon. Hallo, Herr Franz Gerstein.
Hallo.
Sie sind am Veranstaltungstag Opfer der Deutschen Bahn geworden und im Examensstress durch fremde Menschen gerettet worden. Erzählen Sie.
Ja, genau, das war so. Also mein Kumpel und ich, der eben auch in der Examensvorbereitung gerade ist, wir haben irgendwie ein paar Wochen oder ein paar Monate, glaube ich, sogar vor diesem Podcast-Festival, waren wir so ein bisschen am Überlegen, dass wir den Ausflug mal wieder planen und so ein bisschen aus der eigenen Examensuppe, in der man dann manchmal irgendwie so ein bisschen kocht, rauskommen. Haben gesagt, wir fahren dann nach Mannheim. Haben dann irgendwie schon überlegt, na, wie wird es dann mit dem Zug? Und samstags ist ja dann immer irgendwie Übungsklausuren schreiben angesagt und haben dann schon gesehen, es ist so von der Verbindung irgendwie so ein bisschen knapp.
Aber die Bahn hat getan, was die Bahn tut.
Die Bahn hat getan, was sie tut. Ich habe dann schon während der Veranstaltung einmal in der Pause irgendwie auf dem Handy gesehen, irgendwie Einsatz im Gleis und die B-Navigator, die App hat mir da eine Nachricht nach der anderen geschickt und dann hat sich eigentlich da schon abgezeichnet, das wird irgendwie nichts. Dann habe ich aber einfach erstmal so ausgesessen und dann nach der Show mit dem Kumpel irgendwie gesagt, ja, wir machen was jetzt. Und dann sind wir rausgetrudelt schon aus der Feuerwache da und da habe ich dann die Chance gewittert und bin dann einmal so die Schlange irgendwie entlang getigert und habe da
Freiburg, will jemand nach Freiburg?
Genau, tatsächlich, genau so. Ja, dann war da so ein Geschwisterpaar, hat sich dann hinterher herausgestellt, die irgendwie so, ja, wir tatsächlich, wieso? Und dann habe ich irgendwie gleich so die Situation irgendwie erklärt.
Und die sind skeptisch gewesen, haben sie uns geschrieben. Was haben die befürchtet? Eine neue Form des Enkeltricks jetzt als Studententrick oder Carnapping oder einfach nur, nee, man will vielleicht auch alleine fahren, oder?
Also ich meine, es war ja dann schon auch relativ spät. Ich weiß gar nicht mehr, ob es dann schon irgendwie so 10, 11 oder sowas war.
Ja, es war spät und schön war es.
Ja, und ich glaube, das war einfach so, weil es halt so ein bisschen so eine ungewöhnliche Situation irgendwie war. Und ich habe dann schon auch relativ forsch die Leute irgendwie angesprochen und haben die so, ja, wieso? Und dann habe ich irgendwie das Anliegen und dann waren die auch relativ schnell so, ah ja, komm, ach, und dann haben die uns nach Freiburg mitgenommen. Und vor allem hatten wir auch ein sehr nettes Gespräch und es hat irgendwie auch gut getan, mal so aus der eigenen Studi-Bubble rauszugucken mit irgendwie Leuten, die ja im Berufsleben stehen und sich da so ein bisschen auszutauschen.
Das ist doch schön, wenn das so funktioniert. Dann sagen wir vielen Dank für das Gespräch. Wir danken nochmal den Menschen, die Sie mitgenommen haben.
Das wäre mir auch sehr wichtig. Vielen Dank an die Leute, die uns mitgenommen haben. Das ist eigentlich die Hauptbotschaft sozusagen meinerseits.
Sehr gut. Und vielleicht sehen wir uns auf dem nächsten SWR-Podcast-Festival. Die Skepsis, Thomas Fischer, die diese Angesprochenen an der Pfandschlange, interessantes Wort, Pfandschlange, verspürt haben mögen, das führt uns schon wieder in die ganz dunklen Kriminalitätsängste, die jedenfalls in meiner Jugend auch beispielsweise durch einen gewissen Herrn Zimmermann betrieben worden sind, die Anhaltermorde und diese Dinge. Oder haben Sie auch diese Assoziationen gehabt? Oder was war Ihre Vorstellung? Ich habe da ein interessantes Stück im Archiv gefunden, Eduard Zimmermann und seine Warnung vor den Anhaltern.
Sicher hat sich in den vergangenen Jahren auch unter Jugendlichen herumgesprochen, dass diese Art zu reisen besonders gefährlich ist. Aber es gibt dann natürlich auch oft besondere Situationen, in denen sich junge Leute über die eigenen Bedenken hinwegsetzen. Der Fall, den wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, gehört in diese Kategorie. Die Opfer hatten zunächst versucht, weniger gefährliche Fahrgelegenheiten zu nutzen. Und erst nachdem dies nicht geklappt hat, haben sie ihr Glück per Anhalter versucht.
Ist jetzt eigentlich genau umgekehrt. Da sind es die Anhalter, die am Ende die Opfer werden. Aber irgendwie ist das so eine Urangst, die so ein bisschen, warum, wegen Uber oder so, aus der Mode gekommen ist. Oder liege ich falsch?
Nein, ich glaube nicht wegen Uber. sondern es ist einfach per Anhalter fahren. Das sogenannte Trampen ist irgendwie aus der Mode geraten. Ich bin in meiner Jugend sehr viel rumgetrampt in ganz Europa. Das war damals üblich. Man machte sich da auch nicht so große Sorgen. Ehrlich gesagt, ich jedenfalls nicht. Ja. Obwohl ich im Laufe der Zeit doch zweimal als
Mitnehmender.
Nein, zweimal als Anhalter, als Tramper in unangenehme Situationen gekommen bin und einmal als Mitnehmender überfallen worden bin.
Als Mitnehmender haben Sie schon mal erzählt, glaube ich, dass Sie eine gesemmelt bekommen haben. Nein. Oder war das als Mitgenommener?
Nein, weder noch. Ich bin einfach mit einem Messer bedroht worden von einem Anhalter, der Geld haben wollte. Ich hatte aber kein Geld.
Und die andere Geschichte endete auf einer Grünfläche. War das so? Oh, jetzt bin ich derjenige.
Ja, vielleicht bringen Sie das mit Ihren eigenen biografischen Erlebnissen durcheinander. Als Anhalter bin ich zweimal ungefähr in unangenehme und etwas bedrohliche Situationen geraten. Will ich jetzt im Einzelnen hinein erklären. Eines war eine sexuelle Belästigung und eines war eine aggressive Belästigung, die dann aber gerade noch so glimpflich ausging.
Meine Anhalterbiografie ist relativ sauber. Als Mitnehmender ist sie tadellos. Als Mitgefahrener im weiteren Sinne auch. Ich habe einmal eine für meine Verhältnisse wirklich sehr spannende Tour bis an die südfranzösische Atlantikküste über verschiedene Stationen quer durch Frankreich gemacht. Da war eine Fahrt ein bisschen seltsam, kann auch eine Sprachbarriere gewesen sein, aber auch ich bin halt da rausgekommen. Erwähnen muss ich natürlich an dieser Stelle, auch heute gibt es noch dramatische Verbrechen, die aus der Anhalter-Situation resultieren. Den Fall der trampenden Sophia L. aus Amberg in der Oberpfalz, den haben wir hier vor einiger Zeit besprochen. Vielleicht noch ein Wort zu dem, was Eduard Zimmermann für die Jüngeren unter uns, so ein Herr mit kariertem Jackett, der in Aktenzeichen XY über Jahrzehnte in die deutschen Wohnzimmer Angst und Schrecken vor den Verbrechen gebracht hat. Dieser Fall, den er da angesprochen hat, zwei Mordfälle in der Gegend Bad Harzburg, Goslar, Wolfenbüttel, die sind Anfang der 1980er Jahre geschehen und es hat mehr als 20 Jahre gedauert, bis sie aufgeklärt worden sind. Die Polizei hatte zwar relativ am Anfang schon den Verdacht, wer der Täter sein könnte, aber bis man ihn überführen konnte, brauchte es kriminalistisches Gespür und modernste DNA-Technik. Vielleicht ein Fall, den wir uns auch nochmal anschauen und auf die Seite legen sollten. Der heutige Fall wäre definitiv geeignet, eine gepfefferte Einschätzung von Eduard Zimmermann zu bekommen. Hören wir rein, worum es geht.
Blutverschmierte Wände und eine grausig zugerichtete Leiche in der Badewanne.
Den anschließenden Sexualverkehr filmte er, um mit den Aufnahmen im Internet zu prahlen.
3500 Männer aus Poing und Umgebung mussten für eine DNA-Analyse eine Speichelprobe abgeben. Richter Hans-Joachim Hintersaß sagt, Michael F. sei seelisch, emotional und sexuell schwerst gestört. Wegen einer Reifeverzögerung wurde er nach Jugendstrafrecht und hier zur Höchststrafe von 10 Jahren verurteilt. Und sein Anwalt hofft, dass sein Mandant eines Tages wieder in die Gesellschaft integriert werden kann.
Man darf einen jungen Menschen nie aufgeben, auch wenn er noch so was Schreckliches gemacht hat.
Selbst der Anwalt klingt am Ende pessimistisch. Die Tat ist sexuell motiviert, sehr blutig und ziemlich verstörend. Und ganz nebenbei ist der Name des Tatorts nicht frei von Herausforderungen. Poing in Bayern, richtig, Thomas Fischer? Sie kommen da aus der Gegend?
Ich komme da nicht her, aber ich glaube, dass es richtig ist.
Ja. Poing, aber mit dieser Aussprache hat unsere Fachfrau für den Kurzbericht über das Unerklärliche natürlich keinerlei Probleme. Isabel de May fasst uns den Fall zusammen.
Schon als Jugendlicher streift er nachts durchs bayerische Poing im Landkreis Ebersberg, beobachtet Frauen heimlich durchs Fenster und stiehlt Damenunterwäsche. Am Abend des 10. August 2002 dringt er in die Wohnung einer 38 Jahre alten Frau ein. Der inzwischen 20-Jährige attackiert die Frau mit einem Elektroschockgerät, würgt sie und tritt so lange auf sie ein, bis sie das Bewusstsein verliert. Dann tötet er die Frau mit einem Messer, baut eine Videokamera auf und filmt sich dabei, wie er sich an der Toten vergeht. Um Spuren zu verwischen, legt er die Leiche in eine mit Wasser gefüllte Badewanne. Wenige Tage nach der Tat entwirft er eine Internetseite. Natural Born Killer nennt er seine Homepage. Auf der Startseite offenbart er, dass er als Serienmörder berühmt werden will. Sein Entwurf enthält Aufnahmen seines Mordes und Platz für Bilder weiterer Opfer. Er speichert den Entwurf auf einer Diskette und versteckt sie auf dem Dachboden seiner Mutter. 4 Monate nach dem Mord entdeckt seine schwangere Freundin zwischen Handtüchern im Badezimmer ihrer gemeinsamen Wohnung eine Videokassette. Die Aufnahme zeigt ihren Freund und die leblose Frau. Sie konfrontiert ihren Freund mit dem Fund. Später wird sie sagen, dass er von einem Unfall gesprochen und die Kassette zerstört habe. Erst nach dem Ende der Beziehung und ihrem Auszug aus der Wohnung geht die 18-Jährige 10 Monate später, im Herbst 2003, zur Polizei. In der Wohnung des jungen Mannes finden die Ermittler eine Liste mit Adressen und Namen weiterer alleinlebender Frauen. Noch in der Untersuchungshaft prahlt er mit seiner Tat. Lady Killer steht auf dem T-Shirt, das er dort trägt. Vor einer Jugendkammer des Landgerichts München beginnt im Oktober 2004 der Prozess. Ein psychiatrischer Gutachter stellt bei dem Angeklagten eine kombinierte Persönlichkeitsstörung fest, mit schizoiden, narzisstischen und dissozialen Anteilen. Im November 2004 verurteilt das Landgericht München den jungen Mann wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen und zur Befriedigung des Geschlechtstriebs zu 10 Jahren Jugendstrafe und ordnet seine Unterbringung in der forensischen Psychiatrie an. Die Richter gehen von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit aufgrund einer schweren Persönlichkeitsstörung aus. Der Angeklagte ist eine Gefahr für die Allgemeinheit, davon ist das Gericht überzeugt. Im Januar 2013 stirbt er, im Alter von 30 Jahren, in Haft.
Thomas Fischer, der Täter selbst, spricht von Natural Born Killer. Ihnen ging es wahrscheinlich wie mir, man denkt an den Film von Oliver Stone, der Film, der Quentin Tarantinos erstes Werk hätte werden können, wenn man ihn hätte machen lassen, und der ungefähr so verstörend und blutrünstig ist wie dieser Sachverhalt. Ist das naheliegend? Ist das eigentlich wie so ein Filmdrehbuch auch aus der Perspektive des Täters, dass er eigentlich überhaupt nichts an Klischees und Vorstellungen auslässt, was man tun muss, wenn man ein berühmter Serienkiller werden will?
Tja, könnte man vielleicht so sehen, ja. Ich weiß es nicht. Das hat sich mir auch aus den Berichten, die ich gelesen habe, nicht wirklich erschlossen. Wenn man den Begriff des Serienmörders, Serientöters, Serienkiller, wie es dann immer heißt, wenn man den ernst nimmt, also als, sagen wir, als einen grundsätzlichen Entschluss, eine Vielzahl oder eine Mehrzahl von Tötungsdelikten zu begehen, die in einem, sagen wir, motivatorischen Zusammenhang stehen, dann ist es das. Man wüsste auch nicht, wie man das sonst beschreiben sollte. Und das ist ja nun ein Begriff, der nicht nur den Tätern irgendwie faszinierend erscheint, sondern erstaunlicherweise auch der medialen Öffentlichkeit und der filmischen Öffentlichkeit. Also es gibt ja kaum noch einen erfolgreichen amerikanischen Thriller, wo nicht irgendwie ein sogenannter Serienkiller vorkommt. Und das ist auch immer gleich das Zweite, an was dann die ermittelnden Kommissare und Inspektoren und Sergeants dann immer gleich denken. Schon wieder ein Serienkiller unterwegs. Tatsächlich sind natürlich Serienmörder sehr selten, aber sie kommen vor.
Und ganz häufig haben wir in diesem Podcast schon darüber gesprochen, dass selbst wenn ein Täter eine zweite Tat begeht, daraus nicht zwangsläufig ein Serientäter wird.
Jedoch aber jetzt ist halt dann vielleicht ein Wiederholungstäter, aber nicht zwingend ein Serientäter. Ob dieser hier einer gewesen ist, weiß man ja auch nicht. Er hat jedenfalls diese eine Tat begangen und hat sich gerühmt oder hat sich daran delektiert, andere Taten begehen zu wollen. Es gab dann, soweit ich gelesen habe, auch mal einen Verdacht jedenfalls, dass er mit einer anderen Tat in Verbindung stehen könne, aber das ist nicht verifiziert worden.
Na gut, aber dann ist da die Webseite, die so aufgebaut wird, dass sie Platz für weitere Taten hat. Dann ist da die Liste von möglichen weiteren Opfern. Dann ist in der ganzen Durchführung...
Es war ja so, der Täter, der hatte ja so einen Voyeurismus und so eine fetischistische Sexualabweichung. Das heißt, er ist immer rumgeschlichen und hat irgendwo Unterwäsche geklaut, schon als Jugendlicher, und hat sich daran erfreut. Und in der Anklage war es ja auch offenbar so, dass gesagt wurde, ja, er filmte das, um es später im Internet zu veröffentlichen. Dafür könnte dieser Homepage-Entwurf hergestellt worden sein. Andererseits war es so, dass er nach der Tat bis zu seiner Entdeckung über ein Jahr lang Zeit hatte und da nichts mitgemacht hat. Insoweit ist das Landgericht davon ausgegangen, dass sich dieser Verdacht er habe den Film hergestellt, um ihn zu veröffentlichen, nicht bestätigt habe. Also er hat es jedenfalls mal gefilmt, um das aufzuheben. Das hat er auch getan, erstaunlicherweise in einem Badezimmerschrank, einer mit seiner Freundin oder Verlobten oder gemeinsam bewohnten Wohnung, ist ja nicht so sehr unwahrscheinlich, dass man das da auffinden könnte. Das
man vielleicht könnte auch praktische Erwägungen haben, die ich jetzt nicht weiter ausführen möchte, aber...
Ja, also jedenfalls, er hat es aufgehoben, für was auch immer. Und hat die Diskette auch nicht weggeworfen, auf dem dieser Homepage-Entwurf gespeichert war. Die Filmaufnahme selbst hat man ja in der landgerichtlichen Hauptverhandlung nicht mehr gehabt, weil die vernichtet war, sondern hat nur von der Freundin erzählen lassen, was darauf zu sehen war.
Ja, möchte da jetzt nicht über Gebühr drauf rumreiten, aber aus der Perspektive der Partnerin, der schwangeren Partnerin, schon ja auch irgendwie der maximale Albtraum, sowas zu finden, festzustellen, womit man es da beim eigenen Partner zu tun hat, ist dann noch 10 Monate auszuhalten und das Ganze zu überleben.
Ja, sie hat ja dann, soweit ich das den Berichten entnommen habe, hat sie gesagt, ja, sie hat ja noch lange gewartet, weil sie ihn noch liebte. Und er hat ihr ja hoch und heilig versichert, es sei ein Unfall gewesen, was auch immer für eine Art von Unfall. Und dann hat sie halt offenbar gesagt, naja, das verzeih ich ihm jetzt halt mal. Und erst als die Beziehung dann gescheitert ist und sie ausgezogen war, ist sie dann zur Polizei gegangen.
Wie weit haben Sie den Eindruck, dass Geltungssucht hier eine Rolle gespielt hat? Diese Veröffentlichungsgedanken, das Aufheben, die ganze Vorgeschichte?
Natürlich Geltungssucht im weiteren Sinne, was immer man jetzt im Detail darunter verstehen mag, in so einem pathologischen Sinn, spielte sicherlich eine Rolle, sich damit zu brüsten und darauf stolz zu sein in einer gewissen Weise und zu sagen, ich bin der Schlimmste der Schlimmen. So weit wie Hitler werde ich es zwar nicht bringen, aber Hitler hat ja wenigstens seine Opfer nicht auch noch sexuell missbraucht oder die Leichen sexuell missbraucht. Das ist natürlich vollkommen abwegiges Geschwätz, was er da auf dieser Diskette dargestellt hat. Das zeigt natürlich ein Höchstmaß an, sagen wir mal, Auffälligkeit, dass man ausgerechnet damit berühmt werden will oder sich jedenfalls vorstellt oder sich jedenfalls erträumt, damit berühmt werden zu können und es ja auch in die Praxis umsetzt, indem er in der Haftanstalt, jedenfalls während der U-Haft, sich da ja auch noch als großer Bösewicht dargestellt hat und die Tat also sozusagen lobend erwähnt hat, ne? Also was ganz besonders Tolles.
Ich habe den Film schon angesprochen, Natural Born Killers, der auch als Vorlage für die Internetseite ja aller Wahrscheinlichkeit nach diente. Sie als großer Cineast, ein Film aus Ihrem Repertoire?
Nein, habe ich nicht gesehen im Film. Ich kenne den Titel und so weiter, aber ich habe ihn nicht gesehen.
Ein Film, der irgendwo zwischen faszinierend und verstörend ist, wäre so meine Bewertung. Faszinierend, weil er für die damalige Zeit in seiner Machart und wenn man dann auch weiß, was Tarantino später gemacht hat, einfach in seinen subjektiven Kameraeinstellungen, dann eben auch in seinem exzessiven Ausleben von Gewalt, wirklich sehr, sehr extrem ist und letztlich ja ein Pärchen porträtiert, die permanent und hemmungslos töten, schon von der ersten Sekunde an.
Ja,
drängt sich auf, finde ich.
Ich bin als Filmzuschauer und als Mensch an Darstellung hemmungsloser Gewalt schon lange nicht mehr interessiert, ehrlich gesagt. Ja. Also in der Jugendzeit hält man sowas auszuhalten gelegentlich mal für ehrenwert, dass man sagt, das ist ja ganz besonders schlimm und ich habe da immer hingeguckt. Aber das vergeht einem ja. Und je länger man sich mit Strafrecht und Gewalt in der wirklichen Lebenswelt beschäftigt, desto weniger Lust hat man, sich das auch noch als, sagen wir mal, metaphorische Überhöhung von psychologischen Zuständen 2 Stunden lang reinzupfeifen.
Geht mir ganz genauso. Ist mir jetzt auch in der Vorbereitung auf den Fall mit Natural Born Killers gegangen. Geht mir schon seit ein paar Jahren und ich komme mir zurecht vor wie ein alter weißer Mann. Aber mit den Tarantino-Filmen, die ich früher einfach unglaublich faszinierend toll fand und heute bei manchen einfach nur über die Exzessivität der Gewalt verstört bin, ist das Ihre und meine berufliche Befassung mit den Kapitaldelikten? Ist es das Reiferwerden, das Abstumpfen? Warum mögen wir das nicht mehr? Was verändert sich da? Haben Sie für sich?
Ich glaube, also Abstumpfen nun am allerwenigsten. Im Gegenteil. Ich glaube, dass die Abstumpfung eher oder die Tendenz zur Abstumpfung eher ein Zeichen von, sagen wir mal, emotionaler Unreife ist. Sondern im Gegenteil wird man empfindlicher. Also ich jedenfalls. gegen solche Darstellungen. Und ich kann Ihnen auch, selbst wenn ich im Prinzip verstehe, worum es künstlerisch geht, ist auch in der Malerei ähnliches, kann ich mit dieser Metaphorik nicht mehr wirklich was anfangen. Also wenn man es einmal verstanden hat, muss man es nicht mehr wiederholen. Und die bloße Darstellung von Gewalt oder Grausamkeit ermüdet, stumpft ihrerseits ab, was ja auch ein sicher feststellbarer Trend ist, führt zu einer Vielzahl von unangenehmen Begleiterscheinungen. Es ist ja nicht alles, was exzessiv Gewalt darstellt, ist ja nicht große Kunst oder umso größere Kunst, je exzessiver es ist. Ja, insoweit sehe ich keine Parallele zu dem Film, obwohl es natürlich offensichtlich durch die Titelgebung dieser sogenannten Homepage darauf Bezug nimmt. Ja. Aber es gibt natürlich Menschen, dieser war offenbar so einer, denen es Freude macht, mal mehr, mal weniger, manchmal auch aus einer seltsamen Überidentifizierung mit der Dämonisierung, die natürlich damit einhergeht. Die Darstellung der Tat auch in den Medien war ja auf eine gewisse Weise besonders und hat sich auch unterschieden von anderen sehr gewaltsamen Tötungen. Also der hat ja die Frau erstens getreten und im schweren Gegenstand irgendwie misshandelt und dann hat er ihr mehrmals mit einem Messer in den Hals gestochen. Das ist natürlich eine massive Gewaltausübung. Und die Leiche war, wie die Polizei es ausgedrückt hat, übel zugerichtet. Aber das ist ja, muss man leider sagen, jetzt auch nicht ein einmaliges Vorkommnis, sondern das geschieht halt bei exzessiver Gewalt. Und dass das jetzt also auf so eine ganz besondere Weise...
Ich finde halt die Parallelen auch gerade dann wieder zum Film schon teilweise so naheliegend. Sie haben das angesprochen, mit dem Messer in den Hals gestochen. Wenn wir uns den Film angucken, Natural Born Killers, gleich schon in der ersten Szene im Imbiss, fliegt ein Messer in einer filmisch faszinierenden Darstellung durch die Scheibe und trifft, naja, im Hals in einer Art und Weise, dass man wirklich auf die Idee kommen kann, der hat sich das zum Vorbild genommen, der hat da Dinge nachgespielt, er hat da Dinge nachvollzogen, die er aus dieser medialen Darstellung kennt.
Kann ich nicht bestätigen, weil, wie gesagt, ich den Film nicht kenne, möglich ist immer alles. Worauf ich hinaus wollte war, es gibt auch Personen, die sich mit so einer Dämonisierung dann identifizieren, weil sie sowieso keine Chance mehr sehen. Ich habe selber mal einen solchen Fall verhandelt. Ein junger Mann, der war schon erwachsen, aber nur sehr jung erwachsen, der ein 12-jähriges Mädchen getötet hat, aus seltsamen Gründen und dann auch anschließend sexuelle Handlungen an der Toten begangen hat. Der wurde in der Presse damals in Leipzig als die Bestie von sowieso, so ein Stadtteil von Leipzig, die Bestie apostrophiert und zog also einen tödlichen Hass auch von Zuschauern und so weiter auf sich. Und er hat sich in einem Maße damit identifiziert, was weit über seine eigene Schuld hinausging. Und hat dann in der Verhandlung offenbar frei erfundene Geschichten erzählt, dass er überall in der Stadt irgendwelche schrecklichen Waffen vergraben habe und beabsichtige, also ständig Menschen umzubringen. Und hat sich als Bestie inszeniert. Bis zu dem Punkt, wo er gesagt hat, ja, er werde seine Verteidigerin in der Hauptverhandlung massiv verletzen oder sonst irgendwas machen. Also er hat sich in einem Maße mit dieser Rolle, die ihm dazu geschrieben wurde, identifiziert, obwohl er eigentlich ein ziemlich armes Würstchen war, dass dann die Sprechchöre aufhängen und Ähnliches gerechtfertigt hat. Ist dann aber später wieder umgeschwenkt und hat sich dann anders entschieden. Also wir waren ja in diesem Fall nicht dabei, wir haben die Hauptverhandlung nicht gesehen, wir haben die Gutachten über ihn nicht gelesen, also ich jedenfalls nicht. Und man kann also nur mittelbar aus Presseberichten über den Fall jetzt das irgendwie beurteilen. Insoweit kann es alles sein. Es ist ja offensichtlich eine schwere kombinierte Persönlichkeitsstörung festgestellt worden, die sich ja auch in seinem eingeschliffenen Verhalten, das schon früh angefangen hat als Jugendlicher, dann auch manifestiert hat. Und das ist halt offenbar so massiv aus dem Ruder gelaufen und mit hochgradig aggressiven Tendenzen zusammengestoßen, dass es zu dieser schrecklichen Tat gekommen ist.
Aber die Parallelen zu dem Fall, den Sie eben aus Ihrer Praxis beschrieben haben, die sind ja auch frappierend. Lady Killer stand auf einem T-Shirt, das er in der Untersuchungshaft getragen hat. Also auch hier nach der Tat das quasi weitertragen. ja, stolz darauf sein, meine Interpretation jetzt. Bringt mich so ein bisschen zur Henne-Ei-Frage. Ist es zulässig, darüber zu spekulieren, ist das so, weil man einer medialen Erwartung entsprechen will? Oder werden die medialen Zuschreibungen dadurch erzeugt, dass diese Menschen so sind? Also Henne-Ei, was bedingt hier was?
Ich glaube, man kann es gar nicht so differenzieren. Also jedenfalls so trennscharf, glaube ich, kann man es nicht differenzieren. Also Sie müssen sich halt vorstellen, warum laufen Leute herum auf der Welt, die sich ein Hakenkreuz auf die Stirn tätowieren lassen oder sonst wohin. Oder ein Spinnennetz ins Gesicht tätowieren lassen. Ja? Das sind Leute, die sagen, seht her, ich bin der Abschaum. Ja? Weil ihr haltet mich sowieso für Abschaum. Und das Einzige, was ich jetzt noch erzeugen kann, das ist Angst. Ja? Und das Einzige, mit was ich für mich selbst und für die anderen groß werden kann, das ist ein ganz besonderer Abschaum zu sein. Wenn man sich diesen Angeklagten ja anschaut, der sich dann ja selbst getötet hat in der Psychiatrie, also der ist nicht durch einen Unfall oder durch eine Erkrankung ums Leben gekommen, sondern durch Selbsttötung. Es war ja ein gescheitertes Leben von Anfang an. Er stellt sich also einen Jugendlichen vor, der durch die Kellergänge schleicht und gebrauchte Unterhosen klaut, ja, um daran zu riechen und sich selbst zu befriedigen. Das ist ja nun auch nicht gerade eine Tätigkeit, bei der man sich sozusagen jetzt als grandioser junger Mann fühlen kann oder fühlt in der Regel. Ja. Das war ja offensichtlich ein von seinen Verwirrungen und seiner Persönlichkeitsstörung getriebener. Was wird man dann als so ein Voyeur, ja, der sich fürchtet und dann erwischt wird und so weiter? Das heißt, wie kommt der raus aus der Sache? Ja? Wie kommt der mit seinen Trieben und seinen Fantasien und so weiter klar? Und da kann es halt sein, je nach Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsstruktur und Charakter und äußeren Einflüssen, 100 verschiedene Sachen, die da eine Rolle spielen können, und jeweils unendlicher Kombination auftreten können, da kann es sein, dass man sich mit einer Rolle identifiziert, die einem sowas wie Großartigkeit signalisiert. Ne? Dann wird man halt entweder ein Natural Born Killer in seiner Fantasie und wenn es ganz schlimm läuft, dann auch noch in der Wirklichkeit. Oder man wird halt ein ganz besonders gewaltbereiter Nazi-Schläger, der halt durch die Welt läuft und Angst und Schrecken zu verbreiten versucht oder ähnliches oder identifiziert sich mit anderen Gestalten und Rollen, Vorstellungen, die Angst erzeugen und die einem selbst so einen Eindruck davon vermitteln, man sei etwas Besonderes oder Herausgehobenes. So kommt sowas, glaube ich, zustande. In welche Richtung und wie sich das entwickelt, ist natürlich unterschiedlich. Vielfach bleibt es natürlich so im Fantasiebereich und nur selten eskaliert es so wie in diesem Fall.
Welche Rolle spielen die Medien dabei? Die sind auf der einen Seite das Vorbild möglicherweise, darüber sprachen wir gerade, aber auf der anderen Seite verstärken wir das, betreiben wir das? Sollten wir nicht drüber berichten?
Schon drüber berichten. Es ist ja keine Lösung, Sachen einfach zu verschweigen. Ja. Aber natürlich, die Medien spielen insoweit eine Rolle, als sie solche Rollen anbieten. Ja, und natürlich auch ganz schnell dabei sind, sozusagen Stereotype zu bilden. Serienkiller ist ja schon eins dieser Stereotype. Und Serienkiller ist ja nicht eine Krankheit, mit der man sich ansteckt und dann ist man das und das ist eine ganz bestimmte Lebenshaltung oder Lebenspraxis, die bei allen Serienmördern gleich ist. So funktioniert es ja nicht, sondern es ist eine abstrakte Zuschreibung dieses Begriffs. Und wir sehen es ja auch in diesem Fall, es ist eine offensichtliche vorsätzliche Tötung begangen worden und die Tat heißt Badewannenmord. Oder die Bild-Zeitung hat es Rosenkranzmörder genannt, weil er beim Auftreten vor der Jugendkammer einen Rosenkranz um den Hals hängen hatte. Der Rosenkranzmörder ist eine absurde Formulierung, absurde Zuschreibung. Ja. Der wird noch irgendwas anderes auch angehabt oder bei sich gehabt haben. Da hätte man genauso gut sagen können.
Turnschuhmörder, ja. Ja,
irgendwas halt. Oder auch Badewannenmörder. Also der hat halt die Leiche in die Badewanne gelegt, aus welchen Gründen auch immer. Welche Spuren er da verwischen wollte, weiß ich jetzt auch nicht. Er hat die in die Badewanne gelegt, hat Wasser eingelassen. Auch ein seltsames Detail. Aber man würde ja diese Tat jetzt nicht als Badewannenmord bezeichnen. Würde
man an Unterwasserdrücken denken wollen. Ja.
Zum Beispiel, aber ja. Es war ein Randgeschehen. Also ich will damit nur sagen, Medien sind wegen der Freude an der Sensation und auch an der besonders schlimmen Sensation und dem Bedürfnis auch der Bevölkerung, solche Sachen, sagen wir mal, sehr dramatisiert wahrzunehmen und verkürzt wahrzunehmen, sind sehr stark daran beteiligt, solche Stereotypen, Bilder zu erzeugen. Wenn niemand darüber reden würde, würde er der nicht rumlaufen und sich so nennen oder sozusagen solche Bezüge herstellen, weil das gar nicht bekannt ist. Aber wir wissen ja schon auch aus vergangenen Jahren, aus dem vergangenen Jahrhundert, über viele Jahrzehnte hinweg, dass auch vor einer, sagen wir mal, exzessiven medialen Darstellung, wie sie heute sehr häufig und üblich ist, solche Bilder schon bestanden. Und zum Beispiel der Begriff des Serienmörders hat ja schon auch eine lange Tradition.
Genau. Auf der anderen Seite ist es in der medialen Darstellung natürlich immer ein Problem oder eine Herausforderung oder eine, manche würden vielleicht sagen, Kunst, die Sachverhalte so zu benennen, dass die Leserinnen und Leser, die Zuhörer, die Zuschauer anschließen können an das, was sie schon wissen und den Fall eindeutig zuordnen können, weil es ja immer im Laufe eines Jahres mehrere spektakuläre Tötungsdelikte gibt, über die berichtet wird. Und dann ist das eine eben der Koffermord und das nächste der Badewannenmord oder der Anhaltermord oder der was auch immer Mord. Einfach weil es eine Überschrift gerade für das Boulevard bedarf, damit man anschließen kann und weiß, worum es geht. Und wenn das Erste, was man halt hört, ist, ich will das gar nicht verteidigen, Opfer lag in der Badewanne, dann wird der Badewannenmord auch dann draus, wenn man hinterher feststellt, die Badewanne hatte mit dem Tatablauf eigentlich gar nichts zu tun.
Ja, da ist schon was dran. Also wenn man es sozusagen als Stichwort zur Fallablage benutzt, ja, also als Titel für den, wie halt auch die klassischen Fälle, die wir ja gelegentlich als Klassiker behandeln, auch alle solche Namen haben, das mag schon sein. Ja. Das ist halt damit auch verbunden, häufig, das wird man noch kritisch anmerken können, ist damit verbunden, dass häufig solche Benennungen, solche Verkürzungen dann auch zu so einer relativ stereotypen Vorstellung über zum Beispiel Motive, Hintergründe und Sachzusammenhänge führen. Und es dann auf die Einzelheiten gar nicht mehr so ankommt. Da wird halt nur das Wort hingeknallt und dann irgendwie noch ein paar schöne Adjektive dazu. Grausam, fürchterlich, unfassbar, nie dagewesen, ja, und so weiter. Es gilt ja immer nur bis zum nächsten Fall, der dann wieder ganz genauso oder noch ein bisschen schlimmer ist.
Ist bei der Polizei übrigens genauso, nur ganz umgekehrt. Da wird die SOKO, die Ermittlungsgruppe, die BAO, soll auch einen Namen haben, damit alle dann immer wissen, wenn davon die Rede ist, welcher Ermittlungsabschnitt gemeint ist und soll gleichzeitig so heißen, dass man ja als Unbeteiligter aus dem Namen nichts schließen kann. Weshalb sie dann 10 heißt, weil die Hausnummer 10 ist. Oder mein Lieblingsbeispiel im Fall der sogenannten Sauerlandgruppe, islamistische Terroristen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, da hieß die BAO dann Zeit. Und am Ende wusste keiner mehr, ich habe das im Rahmen von der Dark Matters-Folge zur Sauerland-Gruppe wirklich mit allen Beteiligten nochmal gesprochen, am Ende weiß keiner mehr, warum dieses Ding eigentlich Zeit hieß. Abkürzung, zentrale Ermittlung, islamistischer Terrorismus, keiner weiß es irgendwie, aber das Ding hieß Zeit. Gut, Exkurs zu Ende. Ich würde noch auf einzelne Straf- und strafprozessuale Probleme in dem Fall kommen. Ex-Freundin hatte diese Aufnahme gesehen. Die Ex-Freundin konnte doch ab dem Moment, ab dem sie die Kassette findet, eigentlich davon ausgehen, dass sie mit einem Kapitalverbrecher zusammenlebt. Warum hat sie sich nicht strafbar gemacht? Oder hat sie sich vielleicht doch strafbar gemacht, dass da 10 Monate lang gar nichts passiert ist und sie nicht gleich gesagt hat, stopp, hier muss etwas geschehen?
Nein, sie hat sich nicht strafbar gemacht. Die Nichtanzeige von Mord- oder Tötungsdelikten ist nach § 138 StGB strafbar, aber nur dann, wenn es sich um zukünftige Taten handelt. Wer von der beabsichtigten Begehung einer schweren Straftat erfährt, der ist verpflichtet, Anzeige zu erstatten. Bis hin zu der Frage, ob das zum Beispiel auch für Priester gilt, die das Beichtgeheimnis ans Beichtgeheimnis gebunden sind, oder für Ärzte.
Oder für Journalisten.
Oder für Journalisten. Im Grundsatz aber ist das strafbar. Aber wenn man weiß, dass jemand anders ein Verbrechen begangen hat, und sei es auch ein ganz besonders schweres, dann ist man nicht verpflichtet, eine Strafanzeige zu erstatten. Wenn man nicht den Eindruck hat, dass konkret eine neue Tat oder eine ähnliche Tat droht.
Rechtsgut ist nicht mehr zu retten. Ist das die Überlegung dahinter? Oder?
Natürlich, die Tat ist ja begangen. Es kann nichts mehr verhindert werden. Der Gedanke dahinter ist, dass der normale, in Anführungszeichen, der durchschnittliche Bürger keine Garantenstellung gegenüber dem staatlichen Strafanspruch hat. Also der Bürger ist nicht verpflichtet, den Staat dabei zu unterstützen, Verbrecher zu fangen. Denn sonst gäbe es ja keine Grenze. Ja, da müsste man,
Spitzelkultur, ja.
Es gäbe auch keine Grenze, weil fast jeder kennt ja irgendjemanden, der schon mal eine Straftat begangen hat, nach seiner Erkenntnis. Sei es nun ein Diebstahl oder eine Steuerhinterziehung oder eine Fahrerflucht oder sonst irgendwas. Und wenn wir alle dazu verpflichtet wären, zur Polizei zu laufen, sobald wir von einer Übeltat erfahren, die ein anderer früher mal begangen hat, dann wäre es ja um unsere, sagen wir mal, gesellschaftliche Friedenskultur schlecht bestellt.
Das leuchtet unmittelbar ein, aber wir halten nochmal fest, das gilt auch bei Kapitalverbrechen, das gilt auch in diesem ja doch schon recht extremen Fall.
Das gilt für alle Straftaten, die man sich denken kann, wenn die Tat schon begangen ist und das Rechtsgut schon verletzt, vernichtet und nicht mehr geschützt werden kann.
Ziemlich genau auf der anderen argumentativen Seite der Medaille finden wir den Massengentest, den es gegeben hat in der Ermittlung, als noch nicht klar war, wie denn die Frau zu Tode gekommen ist. Etwas, was wir ja auch aus anderen Fällen kennen. Es gibt gewisse polizeiliche Hypothesen, wo, in welchem Umfeld der Täter zu finden ist. Und dann, wenn es DNA-Spuren am Tatort gibt, wird eine entsprechende Massenuntersuchung angeleiert. Und die führt üblicherweise und auch in diesem Fall dann durchaus auch zu kontroversen Reaktionen. Wir haben hier ein paar Töne aus der damaligen Ermittlung, Männer, die eine Speichelprobe abgeben sollten.
Also ich war das Wochenende nicht da, als der Test gemacht wurde. Und ein paar Tage später standen sie früh bei meiner Frau vor der Tür und meinten, ich soll doch herkommen. Also freiwillig, so eine Sache. Mitmachen muss man eh, also wenn ich herkomme, bevor sie mich irgendwann abholen.
Ja, ich bin bei dem Haupttermin nicht erschienen und gestern kamen zwei Beamte bei uns vorbei. Wurde nochmal persönlich eingeladen. Es baut sich ein gewisser Druck auf. Man ist registriert und dahergehend kann man das ja nicht umgehen, sozusagen. Zumindest ist dieser freiwillige Zwang.
Ja, eigentlich wollte ich nicht so hingehen, da die DNA ist ja ein Teil meiner persönlichen Erbinformation. Ja, und dort ist ja auch mein gesamter körperlicher Aufbau gespeichert und deshalb habe ich eher ein mulmiges Gefühl. Und ich habe mir gedacht, dass es im Endeffekt ja nicht freiwillig sein wird. Also, dass die Polizei dann am Ende hinterherkommt und wenn man dann so lange anruft, bis man selber die Probe halt freiwillig abgibt.
Gerade in diesem letzten Statement kommen, glaube ich, eine ganze Reihe von Faktoren zusammen. Ich sage dazu, wir produzieren diese Folge Anfang Juni 2025. Auf politischer Ebene zeichnet sich gerade wieder eine neue Debatte ab über die Frage, was man denn aus DNA-Merkmalen polizeilich, ich vereinfache das jetzt sehr, künftig nutzbar machen soll, weil der junge Mann ja nicht zu Unrecht gesagt hatte, in seiner DNA-Probe geht es ja nicht nur darum, ihn als möglichen Täter zu überführen, sondern in der Theorie wäre aus der DNA ja noch eine ganze Menge mehr über ihn, Gesundheitszustand und anderes zu erfahren. Ich mache das Feld einfach jetzt mal ganz weit auf, Thomas Fischer. Wie sollten wir mit diesem Zwiespalt und auch mit dieser neuen Initiative mehr aus der DNA rauszuholen umgehen? Denn auf der einen Seite sind die kriminalistischen Erfolge ja offenkundig und auf der anderen Seite die Risiken und die, sagen wir mal, höchstpersönlichen Informationen auch sehr deutlich.
Ja, nochmal zum Anfang zurück. Was wir da gehört haben in den Originaltönen, war ja authentisch und spiegelt die Situation durchaus wider. Eine DNA-Probe zu entnehmen, gegen den Willen des Betroffenen, setzt einen richterlichen Beschluss voraus. Diese richterliche Anordnung kann sich nur auf die Annahme stützen, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass diese Vergleichsprobe dann auch zu einem kriminalistischen Erfolg führen wird. Und diese Annahme kann nicht allein darauf gestützt werden, dass hier jemand irgendwo wohnt. Es sei denn, es gäbe also eine viel, viel konkretere Zuordnung zu einer bestimmten Tat oder einem bestimmten Tatvorwurf oder Verdacht. Das heißt, diese Massentests sind immer freiwillige Tests. Und die polizeiliche Ermittlungstaktik ist natürlich die zu sagen, ja, wer nichts zu verbergen hat, der muss ja auch nichts befürchten. Und zweitens liegt es in der Natur der Sache, dass solche Massengentests dann möglichst umfassend sein sollen. Das heißt, möglichst alle sollen dann, also alle, die in Betracht kommen, ja, zum Beispiel alle Einwohner einer bestimmten Ortschaft. Und dann stellt sich immer die Frage, was ist denn mit denen, die keine Lust haben, das zu machen, aus welchen Gründen auch immer. Ich brauche ja gar keinen Grund, um nicht zuzustimmen. Ich kann einfach sagen, ich habe keine Lust. Ja. Und dann kommt die Polizei und sagt, warum haben Sie denn keine Lust? Dann sagen sie, das geht Sie gar nichts an. Und die sagen, ja, das macht Sie aber verdächtig. Ja. Und wenn Sie jetzt genügend verdächtig sind, dann erwirken wir vielleicht einen richterlichen Beschluss, weil Sie ja dadurch verdächtig werden, dass Sie sich weigern, es freiwillig zu machen. Das wäre aber rechtswidrig. So geht's nicht. Ja. Man kann nicht die Leute unter Druck setzen und sagen, wenn du nicht bereit bist, deine Unschuld zu beweisen, dann wirst du dadurch zum Tatverdächtigen. Man ist nicht verpflichtet dazu, seine Unschuld zu beweisen. erst recht nicht durch Abgabe seiner DNA.
Und in der Praxis ist es dann doch regelmäßig so, dass aus der ursprünglichen Personengruppe von, ich greife eine Zahl, vielleicht 8000 Männern in einem Ort dann am Ende irgendwie nur noch 30 übrig sind, genau, die nicht aufzufinden waren oder sich geweigert haben, und dann kümmert man sich um die.
Dann kümmert man sich durch Hausbesuche, öfter mal abends noch mal vorbeischauen, mal mit der Ehefrau reden oder sonst irgendwas, dann kümmert man sich halt speziell um die und immer mit so einem gewissen, sagen wir mal, moralisch informellen Druck zu sagen, ja, sie müssen doch irgendeinen Grund haben zu verweigern. Wollen sie denn wirklich, dass der Täter nicht gefasst wird, zum Beispiel, ja? Oder sie machen sich ja verdächtig, wenn sie da jetzt nicht zustimmen.
Ja? Wie das finden ist aber, wir das?
Ja? Das finden wir nicht gut. Wie man vielleicht schon an meinen letzten Ausführungen bemerkt hat. Die Frage mit der DNA, alles fing ja mal an in den frühen 90er Jahren. Da ging es halt langsam los, da hat man gesagt, ja, ist DNA denn irgendwie was anderes als ein Fingerabdruck? Vom Grundsatz her vielleicht nicht. Und seitdem ist man vorangekommen. Wir wissen jetzt heute auch, dass wir ja in den sogenannten Cold Cases, also den alten, abgelegten Fällen, immer mal wieder spektakuläre Erfolge, kriminalistische Erfolge dadurch erzielt werden, dass die Methoden der Analyse sich sehr stark verbessert haben.
Ich komme auf den Anfang zurück, dieser Anhaltermord. Da hat es passiert, da gab es die DNA-Erkenntnis noch nicht, dann gab es die DNA-Erkenntnis, die Spur war aber zu vermischt und nicht auswertbar, und dann weitere 10, 15 Jahre später, hoppla, plötzlich geht's.
Ja, wenn wir das jetzt mal interpolieren, wissen wir ja nicht, was in 20 Jahren ist, ja, was man dann in 20 Jahren mit unserer DNA macht oder machen kann oder bis dahin gemacht hat und was dann die Rechtspolitik bis dahin für unbedingt geboten hält. Wenn ich es mal etwas plakativ ausdrücken darf, der Rechtsstaat stirbt in der Regel in ganz kleinen Dosen. Es wird immer ein kleines bisschen geändert, immer nur ein bisschen. Und dann sagt man, ja, aber das ist doch jetzt so schlimm, einerseits. Die Gefahr ist so groß oder die Tat ist so schlimm. Und andererseits, auf dieses kleine bisschen kommt es doch jetzt auch nicht mehr an. Dann machen wir halt das jetzt mal. Und nach einem Jahr, da kommt der nächste Fall oder die nächste Sensation oder die nächste Möglichkeit, und dann wird wieder dasselbe gesagt. Und wenn man dann den Anfangszustand mit dem Endzustand vergleicht, dann muss man sagen, das ist wie schwarz und weiß. Wenn Sie sich vorstellen, wie das Bundesverfassungsgericht im Jahr 1983 über das informationelle Selbstbestimmungsrecht geurteilt hat und gesagt hat, die Volkszählung ist deshalb unzulässig, weil es die Anzahl der Zimmer und die Anzahl der Zimmerbewohner jeder einzelnen Wohnung erfasst. Da würde heute kein Mensch mehr auch nur ansatzweise drüber nachdenken. Ja, das ist wie aus einer anderen Welt stammen solche Überlegungen, und die sind ja erst gerade mal 40 Jahre her. Und jetzt soll halt gesagt werden, ja, jetzt wollen wir halt die DNA, die wir so haben und schon gespeichert haben und die wir in Zukunft dann noch speichern, die wollen wir jetzt auch auslesen im Hinblick auf die ethnische Zugehörigkeit. Dann wissen wir mal wenigstens, ob der aus Nordafrika kam oder aus Südostasien, der mögliche Täter. Das ist halt wieder so einer von diesen kleinen Schritten. Und diesem kleinen Schritt, wenn er denn kommt, werden auch wieder weitere andere folgen. Und letzten Endes ist es ja, soweit die DNA, die Erbinformation reicht, und die reicht ja extrem weit, soweit ist ja keine Grenze gesetzt. In 20 Jahren lesen wir vielleicht irgendeine Erbkrankheit der Eltern raus oder sonst irgendwas, was ich mir jetzt nicht einfallen lassen kann. Also unendlich viel kann man ja daraus entnehmen, und man wird irgendwie unendlich viel möglicherweise noch erforschen, und man wird einzelnen Genen einzelne physische und psychische Zustände vielleicht zuordnen können. Und das alles bewegt sich ja auf dem Weg zu einer völligen Durchsichtigkeit. Und wenn man darauf beliebig zugreifen kann, beliebig in Anführungszeichen zugreifen könnte und das auf eine bestimmte Weise mit anderen Informationen verknüpft und so weiter, führt das selbstverständlich zu einem in Anführungszeichen gläsernen Menschen, der vor 50 Jahren noch gar nicht vorstellbar gewesen wäre und der auch eigentlich, muss man sagen, dem Menschenbild eines Rechtsstaats nicht mehr gerecht werden, nicht mehr entspricht.
Mein Gedanke dazu, und vielleicht können wir uns da gleich auch nochmal einen Ton aus der damaligen Debatte, weil natürlich auch die Kripo, die Staatsanwaltschaft, die haben sich dazu natürlich alle auch verhalten. Es gab eine größere öffentliche Diskussion dazu. Vielleicht hören wir erst den Ton. Es spricht Anton Kraft vom Landeskriminalamt München, der das dortige DNA-Labor, wenn ich es richtig verstehe, verantwortet hat und seine Sicht zu den Bedenken der Betroffenen kommentiert.
Der Leiter des Labors, Anton Kraft, hat für Ängste vor Gentechnik im Allgemeinen vollstes Verständnis. Den genetischen Fingerabdruck aber hält er für absolut harmlos.
Wir untersuchen den genetischen Code nicht in dem Sinne, dass wir erbliche Eigenschaften, Krankheitsveranlagungen etc. auswerten, sondern wir untersuchen ausschließlich in einem Bereich, der keine Gene enthält, der sogenannte nicht kodierende Bereich. Das Einzige, was wir am Ende einer Untersuchung aussagen können, und das ist auch unser eigentlicher Job, ob diese betreffende Person als Spurenleger in Frage kommt oder eben nicht.
Der genetische Fingerabdruck verrät also nicht mehr über einen Menschen als der normale Fingerabdruck auch. Und im Übrigen werden bei einem Massentest die Daten vernichtet, sobald klar ist, dass der genetische Fingerabdruck nicht mit dem des Täters übereinstimmt. Die Proben aus Poing landen nicht in der Datenbank oder in der Asservatenkammer, sondern in einem großen blauen Müllsack, um den sich der Laborleiter selbst kümmert.
Das sind die bereits aufgearbeiteten Proben in diesem Massenscreeningsfall und der wird von mir höchstpersönlich zur Verbrennung gebracht.
Und wenn ich jetzt mal unterstelle, dass das dann so kommt, dass die Polizei die Daten erhebt, vergleicht mit dem, was sie am Tatort hat und den Rest danach vernichtet, dann wäre meine persönliche Haltung bei großer Sympathie für alle Bedenken, die Sie eben geteilt haben, dass so ein Massengentest dann für mich, glaube ich, noch so halbwegs hinnehmbar ist, dass ich aber ganz riesengroße Bauchschmerzen habe bei den Menschen in meinem Umfeld, und das sind nicht wenige, die sich selber eine DNA-Probe entnehmen, irgendwo in die USA schicken, in irgendwelchen Datenbanken, dann gucken, ob sie lustige Treffer irgendwo auf der Welt bei noch bislang nicht bekannten Abstammungslinien finden und eigentlich überhaupt keine Vorstellung und Kontrolle haben, was diese Unternehmen mit der Probe machen, was sie aufheben, was sie noch auswerten, was da künftig möglich sein wird.
Ja, gut, das unterscheidet sich natürlich insoweit, als das eine eine staatliche Maßnahme ist und das andere sozusagen Privatvergnügen, so wie Milliarden inzwischen von Menschen großes Vergnügen dabei empfinden, dem Internet mitzuteilen, was sie jeden Tag tun.
Absolut. Ja, ja,
tun, essen, denken, wie sie aussehen, wie sie schlafen oder was für sexuelle Vorlieben sie bevorzugen und so weiter haben, bis zum gewissen Maße, wo dann vielleicht doch einmal auch eine Schutzpflicht des Staates bestehen könnte, ist das ja Privatvergnügen. Anders ist es ja, wenn der Staat selbst darauf zugreift. Und wenn wir uns so autoritäre Staaten vorstellen, wie wir sie ja kennen, und uns mit den naturwissenschaftlichen Möglichkeiten auseinandersetzen, die da ja bestehen und die ja nicht zwischen Rechtsstaaten und Unrechtsstaaten unterscheiden, sondern die allen gleichermaßen zur Verfügung stehen, damit wir sehen, dass die Bedenken schon groß sind. Sobald es sich um, wie der Kriminalbeamte hier vollkommen richtig gesagt hat, sobald es sich um den nicht kodierenden Teil der DNA handelt, ist es in der Tat relativ gut mit dem Fingerabdruck zu vergleichen, der ja auch individuell hochspezifisch ist. Und wir können halt sagen, okay, diese Person ist nicht mit der Person identisch, Punkt, Ende. Oder sie ist identisch, Punkt, Ende. Aber die Frage ist ja, dass der jetzt hier die Proben vernichtet, also dass der Speichel dann am Ende weggeschmissen wird, das ist schon klar. Die Frage ist, da bleiben die Analysen irgendwie offen, die da gemacht worden sind. Und am Schluss wird ja irgendein Labor sagen, wir haben 1500 oder 2500 untersucht. Und da ist ja die Frage, was passiert mit den Ergebnissen? Und das andere ist natürlich die Offenheit der weiteren Forschung, dass wir heute sagen, ja, den nicht kodierenden Teil darf man untersuchen. Das ändert ja nichts daran, dass es jede Menge Menschen gibt, die sagen, warum denn nicht den kodierenden Teil? Das ist doch noch genauer, dann wissen wir doch noch mehr. Und aus, sagen wir mal, abstrakter, polizeilicher Sicht, nicht weil Polizeibeamte so sind als Menschen oder weil die irgendwie schlecht denken oder so, sondern aus abstrakter Sicht ist es ja immer besser, mehr zu wissen als weniger zu wissen. Ja, das heißt, es gibt immer nach oben sicher, so wie Sicherheit ein nach oben offener Begriff ist. Es geht immer noch sicherer. Deshalb geht es auch immer noch genauer. Immer noch genauer. Ja. Wenn man fantasiert, man hätte die Daten von allen Bürgern, man wüsste die alles von allen. Man würde zum Beispiel den gesamten elektronischen Kommunikationsverkehr aller Menschen aufzeichnen. Vorratsdatenspeicherung, das ist alles nur eine Frage der Speicherkapazität und der Verknüpfungskapazitäten und der Rechenkapazitäten. Wenn man das könnte, dann würde man ja vielleicht noch viel bessere Möglichkeiten haben, Gefahren vorauszusehen, Gefahren zu verhindern, Verbrechen zu verfolgen und so weiter.
Und jegliche Freiheit aufgeben.
Und jegliche Freiheit aufgeben im Interesse einer kollektiven Sicherheit. Es gibt Staaten, in denen das durchaus attraktiv erscheint und die ja da auch auf dem Wege sind. Und das geht natürlich auch mittels DNA.
Schöne also da, neue Welt.
Da will aber niemand hin. Deshalb muss man aufpassen, dass man die Schritte wirklich auch immer in ihrer Beziehung auf die Gesamtheit und auf die gesamten Anforderungen einer rechtsstaatlich-freiheitlichen Gesellschaft betrachtet.
Begonnen haben wir diesen Diskurs mit meiner Frage, wie es wohl mit der entsprechenden politischen Debatte weitergeht. Ich bin jetzt fast geneigt zu sagen, wir betrachten das mal und kommen da vielleicht in einem späteren Fall drauf zurück, aber nicht verkneifen kann ich mir den Satz, auch mit Blick auf diese Diskussion gerade, das wird dann ja alles vernichtet, dass wir in diesem Podcast auch schon über die Ermordung des Regierungspräsidenten von Kassel, Walter Lübcke, gesprochen haben und dort ist der Täter, ich würde jetzt sagen, ausschließlich deswegen überführt worden, weil es eine DNA-Probe gab, die ihn mit einer Spur am Tatort in Verbindung gebracht hat. Und diese DNA-Probe, dieser Vorgang, lag im Bundeskriminalamt auf einem Stapel von Ergebnissen, der eigentlich hätte schon vernichtet sein müssen. Und wegen Fristversäumnis um ein paar Wochen oder Monate war das noch nicht aus der Datenbank ausgetragen. Und genau das hat den Ermittlungserfolg ermöglicht. Und das kann man jetzt, finde ich, wirklich absolut von beiden Seiten sehen. Und man kann sagen, Gott sei Dank ist dieser Mann erwischt worden und sitzt im Gefängnis seine lebenslange Haftstrafe für den Mord an Walter Lübcke ab. Andererseits sind die Regeln nicht so schlecht. Die sagen, diese Spur hätte eigentlich nicht mehr da sein dürfen.
Stimme hinzu.
Das war der Fall, den wir redaktionsintern Natural Born Killer genannt haben. Und ich glaube, es wurde deutlich, warum. Danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer und danke auch an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Isabel Demé, Sonja Hase, Lena Wernhöfer und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Auf die Zusendung von DNA-Proben legen wir keinen Wert. Zum Schluss hören wir noch in unseren Anrufbeantworter rein. Der macht ja schon die ganze Zeit auf sich aufmerksam.
Hi Holger, hier ist Charlotte Grieser von Das Wissen. Ich wollte dich nur an unsere Folge erinnern, du weißt schon.
In der Tat, ich weiß, denn die Kollegen von Wissen beschäftigen sich mit uns, Thomas Fischer, mit dem True-Crime-Genre beziehungsweise insgesamt mit der Angstlust und warum wir zum Beispiel auch Horror interessant finden. Ich glaube, wir beide müssen da jetzt keine große Sorge haben, denn wir sind ja auch innerhalb des Genres wirklich ganz anders unterwegs. Aber die Angstlust zum Beispiel, die spielt in der Wissenssendung eine große Rolle. 1950 beziehungsweise in den 1950ern hat ja der Psychoanalytiker Michael Barlind diesen Begriff geprägt und ein bisschen habe ich den Verdacht, die eine oder der andere, der uns zuhört, tut das vielleicht auch aus Angstlust. Also wer darüber reflektieren oder nachdenken oder sich darüber informieren möchte, dem sei die Wissenssendung ausdrücklich anempfohlen. Und ich sage auf Wiederhören, Ihr Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge geht es um den Fall eines Gabelstaplerfahrers, der im Mercedes-Werk Sindelfingen seine beiden Vorgesetzten erschossen hat. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.